also es hilft uns auch, mit Mythen aufzuräumen, die Jungen sind faul, die Jungen wollen alle nur Work-Life-Balance. Sie fordern es stärker ein, aber das Bedürfnis haben die anderen, die Älteren ganz genauso oder sogar noch mehr. Und das Ergebnis aus unseren Generationen vergleichenden Studien, die wir 23 und 25 schon gemacht haben, ist eigentlich, dass ganz vieles zwischen diesen Altersgruppen ganz ähnlich ist. Wir haben dieselben Werte, dieselben Tugenden. Vorsicht aber, die Tugenden Zuverlässigkeit kreuzen gleichermaßen viele Ältere und Jüngere an, aber sie mögen vielleicht was Unterschiedliches darunter verstehen. Das heißt, Vorsicht, Statistik, Gemeinsamkeit heißt noch nicht notwendigerweise, dass es auch exakt dasselbe meint.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Seit über 320 Folgen am Start zum Thema Arbeitskultur und seit einigen Folgen drehen wir uns ganz schön um den Begriff der Leistung. Und da gibt es eine Gruppe von Menschen, über die wird da immer wieder gesprochen. Das ist die Gen Z, die jungen Menschen, wie es um ihre, ich sag jetzt mal, Leistungsmoral bestellt ist. Und ich habe heute jemand im Studio, der genau dazu hervorragend Auskunft geben kann. Denn das ist sein Job sozusagen. Er ist Jugendforscher, er ist aber auch zugleich Leadership Coach. Er wird von Markus Lanz zitiert und zwar nicht nur einmal, weil er nämlich in Deutschland sowas die Stimme der jungen Generation ist, aber nicht als Aktivist, sondern wie gesagt als Forscher. Und ich freue mich ganz arg, dass er hier ist. Simon Schnetzer ist heute zu Gast und ich sage, hallo lieber Simon, schön, dass du hier bist bei Good Work.
Hallo liebe Jule und schön, dass du mich eingeladen hast.
Also Jugendforscher, kribbelt es da bei dir schon ein bisschen, dass du, ich forsche ja nicht nur die Jugendlichen, oder sagst du, na, wir sind mit unserem Unternehmen schon vor allen Dingen an den jüngeren Generationen interessiert?
Boah, also im Interesse einer klaren Positionierung ist Jugendforscher astrein. Allerdings habe ich sehr früh, ich habe ja 2010 angefangen, mich aufs Fahrrad gesetzt, bin durch Deutschland gefahren, habe am Wegrand gefragt, junge Menschen, wie ist deine Lebens- und Arbeitswelt, wie wäre sie besser? Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass wir Veränderung, positive Veränderung auch für junge Menschen nur bekommen, wenn wir auch ältere Menschen einbeziehen und fragen, wie geht's euch denn? Was sind eure Bedürfnisse? Und wie können wir einen Kompromiss schaffen? Deswegen, Jugendforscher ist vollkommen richtig, aber der Spirit, mit dem ich arbeite, ist Generation gemeinsam, dass wir eben nicht die Jungen gegen die Alten, sondern wie schaffen wir es, Verständnis und ein gutes Miteinander zu schaffen.
Okay, das Wechselseitige und ehrlicherweise im Kontrast wird ja auch die Umrisse nochmal deutlicher. Also ich meine, wenn ich etwas untersuche als Forschungsgegenstand, um das jetzt mal so nüchtern zu formulieren, muss ich auch immer dem etwas entgegensetzen, damit ich es beschreiben kann, noch treffender.
Und du hast vollkommen recht, also genau dieses wenn wir auch ältere Generationen beleuchten, also ich selber bin ja auch an der Schwelle Y zu X, wenn wir gucken zum Beispiel zum Thema Work-Life-Balance, wir sagen immer, die Jungen, die wollen so viel Work-Life-Balance. Die Generation Y, die wollen das noch viel mehr. Also es hilft uns auch, mit Mythen aufzuräumen, die Jungen sind faul, die Jungen wollen alle nur Work-Life-Balance. Sie fordern es stärker ein, aber das Bedürfnis haben die anderen, die Älteren ganz genauso oder sogar noch mehr.
Okay. Leistung, was ist das? Verantwortung, was soll das? Verpflichtung, wer braucht das? Über diese Themen werden wir reden. Dabei erstmal reden wir über dein persönliches Verständnis von vielleicht auch Leistungsbereitschaft. Ich frage mal ganz direkt nach, wie bist du heute, lieber Simon, in den Tag gestartet? Unsere Good Work-Frage zum Einstieg.
Ah, ich bin ein Frühaufsteher. Ich bin in der Regel zwischen 4:30 und 5 unterwegs.
Das ist, nein!
Wir haben Kleinkinder und und ich arbeite in der Regel schon vor die aufstehen, so die Sachen, wofür ich Konzentration brauche. Meditiere ein bisschen, trinke viel Wasser und wenn man das macht, dann ist man auch topfit. Allerdings muss man auch rechtzeitig ins Bett gehen.
Ich wollte gerade sagen, wer schickt dich, also dein innerer Wecker oder dein innerer Antrieb schickt dich dann wann schon ins Bett?
Ja, also 6,5 Stunden Schlaf brauche ich. Also um 10 spätestens bin ich dann auch.
Wow. Ja, diszipliniert. Ist das eine Grundvoraussetzung, deinen Job so zu machen, wie du ihn machst? Du bist beratend unterwegs, forschend. Du bist tatsächlich auch medial sehr präsent. Also eine Menge los bei dir, oder?
Es ist nicht die eine Herausforderung. Andere können sich das am Tag anders einteilen. Aber der Tag ist immer relativ voll. Und ich liebe die Zeiten, in denen niemand stört, in Anführungszeichen. Manche haben das am Abend und bleiben länger sitzen. Und es kommt aber auch im Interesse des Familienmiteinanders einfach nicht in Frage. Und deswegen habe ich mich damit arrangiert und tue mir da aber auch nicht schwer damit.
Wie kamst du zu dem Thema, Jugendforscher zu sein, in einem Alter, als du vielleicht selbst noch genau zur Zielgruppe gehört hast? Also hat das Thema dich gefunden oder hast du das Thema gefunden?
Das Thema hat mich gefunden. Ich habe Volkswirtschaft studiert und ich wollte Weltverbesserung. Und das war ziemlich klar. Also ich habe gemerkt, während dem Zivildienst habe ich Spanisch gelernt, wollte das dann mal einsetzen, bin nach Südamerika und habe gemerkt, wow, das ist cool. Erstens macht mir Land, Leute, Kultur, Spaß. Also Land ist natürlich übertrieben, ist ein ganzer Kontinent. Mhm. Aber so diese Latino-Lebensart hat mir gefallen. Bin aber auch mit Armut in Berührung gekommen und habe gemerkt, da möchte ich dazu beitragen können, was zu verändern, zu verbessern. Habe dann meine Abschlussarbeit bei der Welthandelsorganisation in Genf geschrieben, bin dann nach Ostafrika für eine Zeit lang, habe von Berlin aus international gearbeitet. Und dann hatte ich echt meinen Traumjob. Ich hatte den Traumjob, nämlich UNO, Nachhaltigkeit, international arbeiten. Und ich war in London der Nachhaltigkeitsbeauftragte für Kakao in der UNO-Organisation, habe auf Trinidad Tobago Konferenzen organisiert oder in Westafrika. Und ich musste leider feststellen, dass in dieser politischen Mühle ganz vieles so nicht umsetzbar ist. Und habe dann im Alter von 29 meinen Traumjob gekündigt, wissend, dass es wohl nicht mein Traumjob ist. Bin auf Reise gegangen und das war 2008, 2009, Lehman Brothers Pleite. Da war ganz viel in Bewegung und junge Menschen wurden damals vom Spiegel charakterisiert, Generation Krisenkinder. Jung, gut ausgebildet, chancenlos. Und es war tatsächlich.
Ah, das klingt doch bekannt, oder? So was Ähnliches lesen wir jetzt auch wieder, oder?
Die Geschichte wiederholt sich dann auch immer mal wieder. Und damals war es aber so, dass ich auf einer Reise dann von Argentinien bis Kanada in einem Jahr, man gönnt sich ja sonst nichts, wann macht man es nochmal, wenn man es nicht mit 30 macht, wenn man es kann? Und wir haben ganz viele junge Menschen getroffen, die genau diese Geschichten erzählt haben. Ich komme nicht gut in den Job rein. Wenn ich drin bin, habe ich das Gefühl, ich lebe in einer analogen Vergangenheit, obwohl wir doch eigentlich digitale Zukunft machen wollen. Und ich wollte herausfinden, wie schaffen wir es, dass wir gemeinsam die Arbeitswelt der Zukunft mit jungen Menschen gestalten können? Worauf kommt es da an? Und aus diesem Projekt, das zunächst The What Will We Be Project hieß, was aber international nicht umsetzbar war, bin ich dann nach einem Jahr wieder zurück nach Hause, habe mich aufs Fahrrad gesetzt und bin in 2 Monaten durch ganz Deutschland und habe daraus meine erste Studie gemacht. Und bin Freestyle zur Jugendforschung gekommen, alles, was mir gefehlt hat, bin ich zum Deutschen Jugendinstitut, habe gesagt, hey, könnt ihr mir mal helfen, ich mache da so ein Projekt, oh, das ist ja ein cooles Projekt, klar, Fragebogen, kein Problem, kann man drunter draufschauen, GESIS, Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften und so habe ich sehr partizipativ auch diese Jugendforschung betrieben und habe andere, die andere Expertisen haben, mit eingebunden und so ist daraus eine mittlerweile der Referenzen entstanden mit der Trendstudie Jugend in Deutschland, wie es jungen Menschen in Deutschland, auch in Österreich und in der Schweiz geht. Und aber eben mit dieser Besonderheit, dass wir nicht nur diese Zahlen haben wollen, Prozentwerte, sondern was bedeuten die und wie können wir dann in die Wirkung kommen? Unser Motto ist, junge Menschen beteiligen, Zukunft gemeinsam gestalten und genau das machen wir. Und dafür sind junge Menschen uns auch echt dankbar, dass wir ihren Anliegen hier eine Stimme geben.
Zu dem Wir kommen wir gleich nochmal, was ich total spannend finde und da sind fast Parallelen zu Good Work, denn so entstand ja letzten Endes auch hier dieses Projekt, dass es zunächst mal eine Art Feldforschung war zur Arbeitskultur und Ich glaube, oder Frage an dich, vielleicht teilst du das, dass wenn man aus einem persönlichen Erleben heraus so eine Forschungsreise startet, das nochmal eine ganz andere Leidenschaft in einem freisetzt, als wenn man es in Anführungszeichen ja nur als Job macht. Also ich meine, ich kenne die Rolle auch, ich war ja lang genug Sozialforscherin und habe dann auch in allen möglichen Märkten und Zielgruppen geforscht. Das ist immer hochspannend. Nur aus einer eigenen Betroffenheit ist natürlich total packend, gleichzeitig aber auch die Herausforderung, von sich zu abstrahieren, sich aus der Rechnung ein Stück weit rauszunehmen.
Ja, also das ist ein Aspekt, der natürlich dazu beiträgt, dass man sich viel stärker damit identifizieren kann. Ich habe nicht nur die Zahlen am Schluss, sondern ich habe die Geschichten erlebt. Und ich habe,
genau,
wenn ich diesen Prozentwert sehe, dann denke ich an Halle Neustadt, wie ich mit dem dort gequatscht habe oder wie ich in der Nachbarschaft in Hannover von Scheißegalien in der Wagenburg war und immer auch weiß, es gibt ganz andere Arten von Lebensentwürfen und ein Prozentwert ist, es gibt nicht die eine Generation, sondern diese Prozentwerte sind stellvertretend für eine extreme Vielfalt. Was aber schon auch dazu gehört, gerade auch wenn du dich selbstständig auf den Weg machst, dass du natürlich immer auch guckst, wie geht die Reise weiter. Und eine Erkenntnis, die mich irgendwann auch frustriert hat, war, wenn ich habe für Google Deutschland, für Gewerkschaften, für SOS Kinderdörfer international Studien gemacht. Und da kommt ein Auftrag, neue Studie machen, Studie ist abgegeben, was wird jetzt daraus? Was mich antreibt, ist Wirkung und nicht nur, ich habe eine neue Studie geschrieben. Hm. Und das war ein bisschen frustrierend, wenn man merkt, so der Auftrag war nur die Studie, aber nicht, dass sie danach Impact haben kann, dass sie sich danach auswirken kann auf Politik, auf Prozesse. Und deswegen war sehr bewusst irgendwann die Entscheidung, ich will nicht mehr viele Studien machen, sondern ich möchte eine Studie haben oder Jugend und Generationen und mit der sichtbar sein und schauen, dass diese Ergebnisse in die Wirkung kommen. Mhm. Und dadurch, also es ist ein anstrengender Weg, aber gleichzeitig, ich habe vieles ausprobiert und jetzt sind wir da. Studie hat Sichtbarkeit, hat Wirkung. Die Formate, die wir machen mit Zukunftsgestalter-Workshops in Unternehmen rausfinden, nicht nur, was sind jetzt die allgemein, was ist stellvertretend für alle, sondern wie geht es genau euren Zielgruppen? Wie können die eingebunden werden, um Lösungen zu finden? Und das macht dann Spaß, wenn ich bei Führungsveranstaltungen bin, wenn dann der Kreis sich schließt. Es geht um junge Menschen in dem Unternehmen und die waren mit beteiligt an dem, was letztlich auf die Bühne kommt. Das ist cool.
Okay, da schließt sich der Kreis, wie du sagst. Und du bist eben nicht nur in der Rolle desjenigen, der Zusammenhänge aufzeigt, sondern der auch dafür sorgen kann oder dazu beitragen kann, dass sich Dinge zum Besseren wenden. Du hast eben gesagt, die eine Generation oder diese Zahlen, die sind ja für sich erstmal nur nüchtern, ja, erklären auch nicht wirklich immer die Welt. Da kommen wir schon mal an einen Punkt. Wir hatten es hier auch schon mal bei Good Work, aber es ist schon viele, viele Folgen her. Deswegen der guten Ordnung halber möchte ich es nochmal neu gefasst haben oder auch aus deinem Mund. Was ist denn überhaupt eine Generation? Es gibt ja auch immer mal wieder die Diskussion, es gibt ja nicht die Generation. Wie fasst ihr den Begriff der Generation?
Also zunächst mal gibt es eine total berechtigte wissenschaftliche Debatte, wobei es ist eigentlich weniger Debatte, sondern eigentlich die Aussage, diese Generationen Z, Y, X, das ist Quatsch und Unterschiede zwischen diesen Generationen gibt es auch nicht. Korrekt ist, dass sie dem, was wissenschaftlich eine Generation bezeichnet, dass für einen bestimmten Zeitraum Menschen mit den gleichen Prägungen aufgewachsen sind, so klar kann man das nicht sagen. Und folgerichtig wäre, dass eine Alterskohorte oder Altersgruppe, wie wir sie jetzt mit 1995 bis 2009 ist, die Generation Z. Das ist ein Label für eine Altersgruppe und spricht nicht für eine wissenschaftliche Generation. Jetzt könnte man sagen, ja gut, dann dürfen wir das auch nicht machen und Unterschiede gibt's auch nicht. Aber das stimmt wiederum nicht, weil Menschen, wenn sie Herausforderungen haben mit einer bestimmten Zielgruppe, zum Beispiel mit der Jugend, dann suchen sie sich nicht nach, wie können wir Jugendliche rekrutieren, sondern sie suchen nach Generation Z oder Generation Alpha und Recruiting. Wenn ich eine Lösung für dieses Problem habe, dann tue ich mir keinen Gefallen, wenn ich Recruiting Jugendliche mache, sondern wenn ich eben diese Artikel optimiere auf Generation Alpha Recruiting. Mhm. Eigentlich nur, und das ist aber nicht nur für mich jetzt als Anbieter von Dienstleistungen, sondern Medien, Politik, Wirtschaft,
Diskurs, Diskurs
nutzen diese Begrifflichkeiten. Das heißt, zum Teil hinkt auch die Wissenschaft ein wenig hinterher, weil sie mit ihren Fachbegriffen eben diesen Diskurs nicht führen. Also
ist ein bisschen akademische Korinthenkackerei dann manchmal auch, da darauf rumzureiten und zu sagen, das gibt es nicht, wenn sich der öffentliche Diskurs offensichtlich auf den Weg gemacht hat. Man kann ja natürlich auch sagen, Leute, lasst noch mal hinschauen. Wir fassen es vielleicht noch mal der guten Ordnung halber. Also Kohorte wären ja die Menschen, die zu einem innerhalb einer bestimmten Jahreszahl geboren sind, unabhängig von, ja, was da passiert ist, ja, um es mal so zu nehmen.
Und genau das, und da kommen wir dann auf die doch eben auch Unterschiede. Was hat geprägt in der Jugend?
Genau.
Und ein Mensch, der aufgewachsen ist, wenn man kommuniziert, einen Brief schreibt und geduldig warten muss für Tage, Wochen oder auch einen Monat, bis man eine Antwort bekommt. Und jemand, der mit einem Smartphone aufwächst in der Jugend, hat einen anderen inneren Takt, hat mehr Verständnis oder eben weniger, wenn etwas länger oder nicht so lang dauert. Und in der Führung merken wir ganz deutlich, dass junge Menschen ungeduldiger sind, was Feedback-Kultur angeht. Junge Menschen brauchen schneller Rückmeldung. Ist es ein Generationenthema? Es ist ein Teil des Zeitgeistes. Und natürlich sind auch ältere Menschen, zähle ich mich auch, ich gucke auch, ob jemand meine Nachricht schon gesehen hat, ob er schon hätte antworten können.
Wer nicht?
Die Ungeduld aufgrund der Möglichkeiten schleicht sich natürlich ein. Aber es macht immer noch einen Unterschied, wächst man auf und vergleicht es gar nicht mit dem, wie es früher war? Oder hat man diesen Vergleich und deswegen ein anderes Verständnis?
Ich bleib da gerne noch mal einen ganz kleinen Moment hängen sozusagen, weil wir haben ja auf der einen Seite, wie du sagst, sowas wie Periodeneffekte oder sagen wir mal Zeitgeistphänomene, die wirken auf alle Menschen ein, nicht nur auf die Jungen, nur vielleicht in unterschiedlicher Art und Weise und Wucht. Wir haben sowas wie auch Alterseffekte, dass man sagt, grundsätzlich sind Menschen mit 20 vielleicht in Bezug auf ihre Entwicklung noch anders unterwegs, was jetzt Kommunikation betrifft, als ein Mensch von 70. Und dann gibt's natürlich auch nochmal andere Konzepte wie Lebensphasen. Es macht einen Unterschied. Habe ich Kinder? Habe ich kleine Kinder? Habe ich gar keine Kinder? Habe ich vielleicht und so weiter? Inwieweit gelingt es euch, diese differenzierte Diskussion überhaupt zu transportieren? Weil die öffentliche Debatte, um nochmal dieses Wort Diskurs im Mund zu nehmen, ist ja doch oft sehr zugespitzt und sehr einfach und sehr einseitig.
Also für diese Differenzierungen bleibt in der öffentlichen Debatte oft wenig Raum. In der Studie machen wir das ganz bewusst. Wir gucken nach bestimmten Zielgruppen innerhalb der... In unseren Studien haben wir übrigens nur Altersgruppen. Also unsere Trendstudien arbeiten kaum mit den Begrifflichkeiten Alpha, Z, XY aufgrund der Wissenschaftlichkeit. Aber wir gucken dennoch innerhalb dieser Gruppe, ob es jetzt Menschen mit Kind oder ohne Kind, die in Ausbildung, Studium oder in der Erwerbstätigkeit, ob es da Unterschiede gibt. Und das sind dann genau solche, das ist nicht der umfassende Lebensphasenbegriff, aber genau hier stecken dann oft die Details, die dann interessant sind.
Nach Subgruppen gucken. Wenn du wir sagst, magst du noch mal ein Wörtchen zu dem wir sagen? Weil bis jetzt habe ich immer dich adressiert als Simon, der Jugendforscher. Wer steht hinter dem wir?
Genau. Seit 2020 eigentlich habe ich mich auf die Suche gemacht, mit wem könnte ich das weiterführen, um stärker, fundierter zu sein, und habe mich erfreulicherweise mit Klaus Horelmann zusammengetan. Wer ihn nicht kennt, er hat die letzten 5 Jahrzehnte die Jugendforschung in Deutschland geprägt, die Shell-Jugendstudie groß gemacht. Und das war, mit ihm habe ich angefangen, die Corona-Zeit zu dokumentieren, damals sogar im halbjährlichen Tonus. Im Winter ging es den jungen Menschen immer schlechter. Im Sommer, wenn die Restriktionen gelockert wurden, ging es ihnen wieder etwas besser. Das war eine spannende Phase. Und wir haben dann aber auch noch zusätzlich den Dr. Kilian Hampel hinzugenommen von der Uni Konstanz und mittlerweile die Professorin Nina Kolleg von Potsdam. Und jetzt sind wir ein ziemlich eingeschworenes Autorenteam. Und diese verschiedenen Sichtweisen bringen natürlich auch nochmal Spannendes, wenn wir Autorensitzungen haben. Was liest du in den Daten? Wie können wir auch die internationale Anschlussfähigkeit unserer Forschung gewährleisten. Das sind jetzt nicht Dinge, die ich aus meinem Background mitbringe, aber wo ich mich wiederum freue, wenn andere das mit einbringen und wir hier eben unsere Studie auch methodisch auf nochmal ein anderes Level heben können.
Ich hatte hier auch Aladin El-Mafalani, der ja letztes oder vorletztes Jahr das Buch rausgebracht hat, Kinder, eine Minderheit ohne Schutz. Inwieweit seid ihr auch mit ihm oder mit dem Soziologischen Institut da auch im Austausch gewesen? Weil das ging ja auch sehr dezidiert auf vor allen Dingen ja jüngere Zielgruppen ein und inwieweit die vernachlässigt werden im öffentlichen Diskurs auch.
Also meine Kollegin, die Nina Kolleg, ist eng im Austausch mit ihm. Mhm. Und auf diese Weise, also sie bringt sehr viel aus dieser Forschungsszene mit rein.
Okay, also ein Rundumblick. Und es gibt eure neueste Studie, so meine Recherchen sind, lautet Jugend unter Druck. Und vielleicht magst du mal, du hast es ja im Eingang schon so schön gerahmt, was ist denn der Druck, Simon, unter dem die jungen Menschen, ich nenne es mal so bewusst etikettiert, unter welchem Druck stehen Jugendliche heute? Oder junge Erwachsene auch.
Am Ende in den Medien kam eine Zahl besonders häufig vor, und zwar die 21% junge Menschen, die planen, ins Ausland zu gehen. Und das hat uns hellhörig gemacht. Die Frage haben wir zum ersten Mal gestellt und waren selbst überrascht. Wow, das ist krass. Also 21% überlegen, ins Ausland zu gehen und 21 haben konkrete Pläne. Was steckt da dahinter? Und trifft dieser Druck denn eigentlich zu? Jetzt haben wir verschiedene Dimensionen. Man muss nicht gleich ins Ausland gehen, wenn eigentlich alles super wäre. Oder wenn man das Gefühl hat, es stimmt, es passt was nicht, aber wenn wir wollen, können wir das ja ändern. Und diese schwierige Situation, was den Druck und auch so ein bisschen diese Auswegslosigkeit hier in den Raum rückt, ist, dass junge Menschen das Gefühl haben, ihre Bedürfnisse zählen einfach nicht. Und das wäre alles schön und gut, wenn es denen einfach nur gut ginge. Aber es haben in den letzten Jahren, wenn wir mal aufs Sorgenranking schauen, dann steht ganz oben der Krieg, auf den haben wir relativ wenig Einfluss. Aber er macht medial etwas, also er trägt zu diesem Dauerkrisenmodus bei, dass junge Menschen das Gefühl haben, oh, nicht einfach. Dann kommt aber der etwas Druckstärkendes dazu, nämlich das Thema Wehrpflicht, dass hier die Regierung eine Wehrpflicht einführt für junge Männer, bei denen bei jungen Menschen allgemein ankommt, wir sollen das große Problem Kriegssituation ausbaden. Warum die anderen nicht auch? Warum nur junge Männer in dem Alter? Warum nicht die anderen Altersgruppen auch? Das ist ein Teil von diesem Druck. Die persönliche Lebenssituation leidet ganz stark unter der schwierigen finanziellen Situation. Natürlich gibt es immer ein paar, denen es finanziell gut gilt und die gut erben und die gar keine Probleme haben finanziell. Aber es ist mittlerweile ein sehr verbreitetes Thema, dass junge Menschen Angst haben, die Rechnungen nicht bezahlen zu können, künftig sich auch Wohnraum nicht leisten zu können und dadurch in ihrer Perspektive stark eingeschränkt sind, dass sie sich fragen, haben wir in Deutschland eine Perspektive auf ein Leben in Wohlstand? Wäre halb so wild, wenn die Wirtschaft brummen würde und die Gehälter sagen, ja, hast doch keine Sorgen, also wir zahlen dir so viel, da kannst du dir locker Wohlstand leisten. Aber gerade auch junge Menschen, die heute das Gefühl haben, wir haben doch alles richtig gemacht. Wir haben Informatik studiert zu einer Zeit, wo es gesagt hat, studierst du Informatik, hast du einen sicheren Job. Dann kommt KI und plötzlich sagen Unternehmen, sorry Leute, aber das, was ihr uns programmieren würdet, lassen wir uns jetzt von KI machen. Und es ist ein Massenphänomen, dass junge Menschen nach der Uni einen Job suchen, keinen finden und viele nochmal mit einer Ausbildung anfangen, in der Hoffnung, dass sie dadurch bessere Jobchancen haben. Also auch das ist so diese Druck, Perspektiven, schwierige Situation. Viele können sich es auch nicht leisten, zu Hause auszuziehen. Junge Menschen bleiben länger zu Hause leben.
Sieht man das jetzt schon statistisch? Also, dass das Alter höher ist, in dem Jugendliche oder junge Erwachsene ausziehen?
Wir haben ja immer diese Mischung aus Evidenz, also aus Workshops Workshops und so Beteiligungsformaten sehen und das, was wir in der Statistik haben. In unserer Statistik haben wir es noch nicht, aber also auch Deutschland nimmt im internationalen Vergleich jetzt mit den Ländern wie Spanien oder Italien, holt Deutschland langsam auf, dass junge Menschen länger zu Hause bleiben. Ein weiterer und wahrscheinlich letzter sehr gewichtiger Punkt, aber mit diesem Druck ist auch die psychische Gesundheit. Wir haben also leider krasse Zahlen, dass 29% das Gefühl haben, mit ihren mentalen Belastungen ohne professionelle Hilfe nicht mehr klarzukommen. Und 16% sind in Behandlung. Das sind schon hohe Werte. Und die hemmen, wie junge Menschen durchs Leben gehen, wie sie in die Zukunft blicken. Und der Ausblick, dass KI einerseits das Denkvermögen verkümmern lässt und andererseits die Möglichkeiten einschränkt, wie man in einem Beruf Fuß fassen kann, ob man überhaupt noch den Wert hat. Also das ist so diese Gemengelage, wir haben es Zukunft unter Druck genannt, die darin aufging. Also euphorisch sit, der Dalger sagt. Aber wir haben auch ganz tolle Beispiele getroffen. In unserer Pressekonferenz war Darius Göttert dabei, der Young Founders Network aufgebaut hat. Es gibt ganz tolle junge Menschen, die wirklich was voranbringen, aber es gibt auch viele, die sagen, ich glaube nicht mehr dran. Auch in den politischen Präferenzen wirkt sich das ja auf, die sehr stark nach rechts, nach links geht und die Mitte etwas
erodiert. Letzten Endes da an der Stelle auch wieder nur ein Abziehbild von den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen. Ich habe gerade die Tage noch mal ein Interview gehört mit Sönke Neitzel, dem Militärhistoriker, der dann auch zum Besten gab. Also ich glaube, die war jetzt aber schon ein bisschen älter, auch dass ungefähr auch um die 20% der Menschen, der jungen Menschen, im Zweifelsfall bereit wären, ihr Land zu verteidigen. Und das ist natürlich schon eine harte Aussage, wenn wir sagen, wir haben ungefähr so viele Menschen, die junge Menschen, die auswandern würden oder bereit sind, oder vielleicht sogar wollen sind, ins Ausland zu gehen, wie die das Land verteidigen wollen. Das heißt, da ist ja irgendwo ein Druck. Ja, da ist vielleicht auch so dieses Gefühl von, wir sollen hier eine Suppe auslöffeln, die wir nicht eingebrockt haben. Großes Thema. Und mit diesem Druckgefühl, was du beschreibst, kommen sie jetzt in die Arbeitswelt rein. Das heißt also, die Sorgen durch KI, die vielleicht auch Enttäuschung, ja, dass man sagt, wie du sagst, alles richtig gemacht und trotzdem geht es sich nicht aus. Was erleben denn Menschen, gehen wir jetzt mal vom besseren Fall aus, dass sie eben einen Job finden? Ja, es ist ja immer noch, also ja, die Mehrheit. Ja, wir wollen es jetzt auch nicht medial stärker und düsterer zeichnen, als es ist, aber sie kommen ins Unternehmen. Wo besteht so in eurer Beobachtung so der stärkste Clash of Culture Moment? Also was erleben die Menschen, die jungen Menschen, wenn sie reinkommen? An welcher Stelle werden sie enttäuscht vielleicht auch?
Die Enttäuschung, ich würde gar nicht so sehr von Enttäuschung, sondern mit den, also man kommt mit gewissen Erwartungshaltungen rein, junge Menschen. Mhm. Brauchen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, brauchen mehr Feedback. Sie brauchen schneller Feedback, weil sie es gewohnt sind, häufig ihre Entscheidungen durch schnelles Feedback zu validieren. Also ich poste was und ich bekomme aus meiner Gruppe sofort eine Rückmeldung, passt es nicht. Und das wird gewisserweise auch die Denkweise, wie ich Entscheidungen treffe. Und viele Ausbilder, Ausbilderinnen oder Führungskräfte sind damit erstmal überfordert, weil sie früher anders geführt haben, weil man Menschen sagt, okay, ich habe das gelernt, das traue ich mir selber zu, ich kann das aushalten, diese Entscheidung so selbst zu treffen. Und wenn jetzt und wenn das nicht ausgesprochen wird, warum es jungen Menschen so wichtig ist, dieses schnelle Feedback zurückkommen, dann kann man sagen, ja, die sind nicht so motiviert oder die sind, also dann bekommen junge Menschen gerne einen Stempel, der eigentlich gar nicht zutreffend ist, weil wir uns nicht die Mühe gemacht haben zu verstehen, warum ticken sie an der Stelle anders und wie kann ich sie so führen, dass sie motiviert sind. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich ständig sofort Feedback gebe, aber dass wir sprechen drüber, wann kannst du von mir Feedback erwarten? In welchen Situationen ist es dir wichtig? Und am Ende kommt es darauf an, dass wir gut kommunizieren. Das ist, wenn Menschen, egal welche Art von Unterschiede, zusammenarbeiten, geht es meistens darum, gute Kommunikation hilft für ein besseres Miteinander.
Okay, also Feedback, das ist schon mal ein ganz wichtiges Thema. Du würdest sagen, da spielen soziale Medien eine große Rolle, ist ja absolut einleuchtend. Was ist mit dem Verständnis auch vielleicht von Erziehung, von dem Miteinander mit den Eltern? Also wir erleben ja heute auch eine Generation, ich kann das als Mutter von jungen, erwachsenen Kindern auch ein Stück weit aus der Innensicht bestätigen, also das wieder hier die Anekdote, die berühmte, dass wir vielleicht auch ein anderes Verständnis haben von Beziehungen zu den Kindern, dass da viel mehr Austausch stattfindet. Inwieweit prägt auch das in der Arbeitswelt? Oder würdest du sagen, das, was sie durch soziale Medien erleben, ist deutlich eindrücklicher?
Das passieren jetzt gerade unterschiedliche Sachen. Das eine ist die Erziehung, ja, hat sich natürlich verändert. Und das drückt sich ganz besonders darin aus, wie junge Menschen mit Regeln zum Beispiel umgehen. Also Eltern geben eine Regel vor und das Erste, was junge Menschen tun, sie sind ja häufig partizipativ erzogen worden, du sollst auch deine eigene Meinung haben. Ja gut, warum ist die wichtig?
Sagt hier wer.
Warum wollt ihr das heute, dieses Wochenende machen? Wir wollen aber was anderes machen. Also es ist sehr viel kollegialer, in wie Entscheidungen entstehen. Und genau das trifft natürlich dann auf Führungskräfte, die sich fragen, hey, warum kann ich nicht einfach mal eine Ansage machen und dann ist es so. Und da kickt der Erziehungsstil. Was anderes, was übrigens auch Schwierigkeiten bereitet, das ist, wie durch Social Media das Gefühl von Normalität geprägt wird. Wenn ich in ein Bewerbungsgespräch oder in die Gehaltsverhandlungen gehe und das Gefühl habe, es ist normal, dass alle anderen auch das oder jenes bekommen und das ist ein medial gehyptes Bild von Idealvorstellungen, die aber gar nicht wirklich unbedingt der Realität entsprechen, dann muss ich als Arbeitgeber mit diesem Scheinbild arbeiten und muss gewisserweise einen Realitätsabgleich machen. Das funktioniert aber nicht, indem ich sage, hey, du, mit deinen Vorstellungen kommen wir frei nicht weiter, das ist voller Bullshit und Quatsch. Also wissen wir auch, gerade auch du, wenn du Kinder hast, wenn durch Konfrontation und runtermachen kommst du nicht weiter. Du musst erstmal, woher hast du dieses Bild? Also warum glaubst du, dass das normal ist? Um dann dahin zu kommen, wovon glaubst du, hängt es ab, wie viel wir zahlen können und was tatsächlich normal ist? Also wie so eine Bewusstseinsreise mit jungen Menschen gestalten, dass wenn sie am Ende rausgehen aus dem Gespräch, dass sie das erhobenen Hauptes tun können und sich nicht denken, sie haben sich hier jetzt gerade über den Tisch ziehen lassen.
Okay, das ist spannend, also weil da geht es ja auch wieder in Verhandlungen, geht es ja auch darum, gemeinsam zu einer Lösung zu kommen und nicht das Gegenüber runterzuputzen, weil dann ist der Ausgang, dass es eine gute Lösung gibt, relativ gering. Was du sagst, finde ich spannend, weil dieser Referenzpunkt, alle anderen dürfen, alle in der Klasse haben schon, das ist ja so alt wie die Geschichte der Menschheit überhaupt. Ja, das hast du wahrscheinlich schon gemacht, das habe ich schon gemacht. Das war wahrscheinlich schon immer eine Argumentation. Nur was sie heute präsentiert bekommen und vermittelt durch soziale Medien, ist natürlich nur ein ganz bizarrer Ausschnitt einer noch nicht mal Realität oder einer Scheinwelt. Und wie begegnet man mit dem? Also, weil mit Argumenten allein ist es da wahrscheinlich ja auch schwer getan, oder?
Also ich habe das jetzt als eine Bewusstseinsreise bezeichnet. Ich möchte noch einen kleinen anderen Aspekt mit reinbringen. Und zwar, ich habe drei Kinder, die jetzt dann, jetzt beim nächsten steht dann bald der Übertritt an in die fünfte. Ich werbe dafür, dass wir künftig in Deutschland die Möglichkeit haben, in der fünften Klasse sich eine auszusuchen, die smartphonefrei in die weiterführende Schule startet. Also wir sehen, 60% der 14- bis 29-Jährigen haben suchthaftes Smartphone-Nutzungsverhalten. Und ein ganz wichtiger Schritt dahin wird sein, die analoge Erfahrungswelt junger Menschen zu stärken, indem wir die digitale ein wenig nach hinten verschieben. Ich möchte niemandem Medienkompetenz abstreiten. Und das kann man wunderbar auch separat machen. Aber, und das ist leider auch die Erfahrung, sämtliche Eltern sagen mir, der Tag, an dem mein Kind ein Smartphone bekommen hat, war der Tag, an dem die unbeschwerte Kindheit vorbei war. Und wenn wir das ein bisschen nach hinten rauszögern können, dann haben wir auch in dem Punkt, über den wir gerade sprechen, also wie können wir da konstruktiv mit umgehen, ganz viel gewonnen. Es war so dieser Dammbruch bei Corona. Plötzlich bitte nutze es schon früher, bleib mit Freunden in Kontakt, Medienzeitbeschränkung, nein. Aber wie macht man sowas wieder rückgängig?
Und deswegen gar nicht. Das ist, ich sage an der Stelle, wie an ähnlichen Stellen, auch die Zahnpasta kriegst du nicht mehr in die Tube gedrückt. Die ist raus. Ja, die Frage ist halt, und das ist ja eine Diskussion, könnten wir eine ganze Folge nur dazu machen. Kleiner Hinweis, in die Richtung kommt demnächst auch eine Folge. Wie geht man damit um, ja, mit sozialen Medien, ja, gerade mit jungen Menschen? Und spannenderweise höre ich auch in meinem direkten Umfeld, nicht nur meine Kinder, immer mehr junge Menschen, die selbst sagen, wir sind dafür, dass es reglementiert wird. Und das finde ich beachtlich. Ja, also aus welchen Ecken auch es kommt, sei es jetzt Tech-Bros, sei es junge Menschen, die selbst sagen, ich glaube, da muss man vielleicht die Menschen vor sich selbst schützen, ein Stück weit. Aber gut, wir wollen uns hier nicht zu auf das Thema einschießen, weil das könnten wir wunderbar machen. Ich habe es ja anmoderiert. Das Thema Leistung hat uns hier bei Good Work in den letzten zwei Folgen sehr intensiv beschäftigt. Und da kam natürlich die Gen Z immer mal wieder drin vor. Was kannst du uns denn empirischerseits dazu erzählen? Wo sind wir vielleicht auch in einem Missverständnis unterwegs? Wie ist es um das Leistungsbemühen, das Leistungsverständnis oder die Leistungsbereitschaft wirklich bestellt?
Also interessant finde ich, dass dass Leistung oder das Erreichen von Zielen, gerade bei den Jungen, also wenn wir jetzt in dieser Generationen-Klaviatur bleiben, bei Alpha, Z, viel stärker ausgeprägt ist als Motivation, als jetzt bei den Älteren. Also das nimmt stark ab, also dass Ziele zu erreichen, ist sehr stark motivierend für junge Menschen. Die Bereitschaft, in Vollzeit zu arbeiten, was ja häufig eine Voraussetzung für Leistung ist, ist bei den Jungen auch hoch, mindestens genauso hoch. Wir hatten in unseren Generationen vergleichenden Studien U30, 30 bis 50, 50 bis 70 und ist bei den Jüngsten sogar am höchsten. Jetzt kommt aber natürlich schon noch ein Unterschied, und zwar ein junger Mensch, und das beißt sich leider mit der Generationenbetrachtung. Junge Menschen haben Corona erlebt. Sie haben erlebt, dass eine Zukunft im Ruhestand keine sichere Bank ist. Also ich leiste jetzt, ich baue mir etwas auf, was ich zu einem späteren Zeitpunkt genießen kann. Und diese Erfahrung hat radikal verändert, mit welchem Zeithorizont junge Menschen investieren in ihre Zukunft. Die Work-Life-Balance, die du mir versprichst am Ende meines Arbeitslebens, ist nichts wert, wenn ich nicht weiß, ob in 2 oder in 5 Jahren der Laden den Bach runtergeht. Und deswegen ist es so stark in dieses Jetzt mit reingekommen, was dazu führt, dass junge Menschen als Top-Benefit, und übrigens nicht nur die Jungen, sind die Älteren auch dabei, bezahlte Überstunden haben. Und der Leistungsbegriff, der in vielen älteren Köpfen steckt, ist ja, wenn eine Aufgabe nicht erledigt ist, dann bleib so lang, bis sie gemacht ist. Wenn morgen eine Abgabe ist, dann bleib so lang, bis die Abgabe fertig ist. Und bei vielen jüngeren Menschen kommt, wenn du möchtest, dass ich so lange bleibe, dann bezahl mich dafür, sag mir das vorher und erwarte es nicht einfach, weil in meinem Vertrag steht was anderes. Also wir können nicht einfach erwarten, dass ein Leistungsbegriff altersgruppenübergreifend derselbe ist. Und hier haben wir auch wieder häufig so einen Konfliktpunkt, wenn wir könnten genauso gut Leistung durch Pünktlichkeit austauschen. Wenn wir in einem Meeting Pünktlichkeit erwarten, aber nicht definiert haben, was verstehe ich unter Pünktlichkeit? Ist es die akademische Viertelstunde? Ist es pünktlich da sein? Oder ist es eigentlich schon 5 bis 10 Minuten früher da sein, um noch ein bisschen dieses Miteinander zu genießen? Und genau dieses Defizit gilt es in Teams häufiger zu klären, was verstehe ich eigentlich unter einem Begriff? Und das ist, was ich methodisch dann auch immer rausarbeite. Also was ist euer Verständnis, dass wenn jemand Neues reinkommt, zum Beispiel von guter Qualität, damit dieses Ergebnis, das wir am Ende des Tages oder am Ende eines Prozesses abgeben an die nächste Team oder an den Kunden, dass es unseren gemeinsamen Ansprüchen entspricht.
Jetzt war es schon immer eine gute Idee, als Führungskraft das vorzuleben, was man predigt. Inwieweit ist das bei vielleicht jüngeren Generationen noch viel wesentlicher? Also inwieweit gucken die noch kritischer hin, weil sie eben vielleicht gewohnt sind, auch durch ihr Verständnis von Miteinander, mit ihren Eltern und überhaupt als ernstzunehmender Partner am Tisch sitzend, dass sie noch genauer, noch kritischer hinschauen, wie verhält sich denn jetzt hier meine Führungskraft und warum sollte ich jeden Tag ins Büro kommen, wenn er oder sie nur, was weiß ich, 2 Tage im Büro ist. Oder wir können das jetzt, sind jetzt Beispiele, ja, können das durchdeklinieren. Aber inwieweit ist dieses Vorleben vielleicht für diese Generation noch relevanter?
Also es sind jetzt 2 Herzen in meiner Brust. Einerseits hat sich hier nicht viel verändert. Das vorzuleben, was man erwartet, war immer schon wichtig. Allerdings hat sich doch ein bisschen was verändert, dass junge Menschen sehr auf das Thema Augenhöhe achten. Also warum nimmst du dir Dinge raus, die du uns nicht zugestehst? Also früher hätte man vielleicht eher noch gesagt, okay, Hierarchie, ja, der darf das halt oder die darf das halt. Und dafür schwindet bei jungen Menschen zunehmend die Akzeptanz. Wirklich statistisch kann ich dir das nicht exakt belegen. Wir wissen, dass das Thema Augenhöhe einen ganz hohen Stellenwert hat bei jungen Menschen. Und in diesem Zusammenwirken ist es total logisch erklärbar. Aber ich kann dir nicht sagen, genau so haben die darauf geantwortet, weil das haben wir in der Form nicht abgefragt.
Aber eine Beobachtung hast du auch in der Richtung. Und das wäre ja auch nochmal spannend zu sehen, inwieweit man vielleicht aus der Perspektive junger Menschen sich an so eine Hierarchiestufe oder an eine bestimmte Führungsrolle nicht automatisch sogenannte Verhaltensprivilegien vielleicht koppeln, was wir in älteren Generationen vielleicht nolens volens irgendwie hingenommen haben. Und es bringt mich zum nächsten Punkt, nämlich wie ist es denn um die Lust, Verantwortung zu übernehmen, bestellt? Auch da gibt es ja immer wieder das Narrativ, die wollen keine Verantwortung übernehmen, die wollen keine Führungsrolle anstreben. Vielleicht kannst du dazu was sagen,
Simon. Ah, ich bin extra für unseren Talk nochmal in die Daten reingegangen.
Nochmal reingestiegen, sehr schön.
Ja, und habe unterschieden nach bei denen, die berufstätig sind, in welchem Maß die schon Verantwortungsrollen einnehmen. Und fast 50% haben eine Rolle, in der sie Verantwortung übernehmen, sei es für ein Projekt, für ein Team. Für eine Abteilung, Geschäftsführung oder für sich selbst und ihre selbstständige Tätigkeit. Also wir haben über 50% fast der jungen Menschen, die schon in Verantwortung sind. Ich habe erst letztens einen Workshop gemacht mit jungen Menschen mit der Frage, ob sie sich, wie sehr sie bereit wären, in dem Fall war es jetzt bei einer Bank, eine Filialleitung zu übernehmen. Und für ein paar von denen war das total klar, ich möchte das. Das ist ein erklärtes Ziel von mir. Andere haben gesagt, ich weiß, dass ich eine andere Rolle möchte. Aber interessant war dieser große Mittelteil von jungen Menschen, die sich's grundsätzlich zugetraut haben, die aber gesagt haben, damit ich es mir eher zutrauen kann, fehlt mir insbesondere die Kompetenz im Umgang mit Konflikten, schwierige Themen ansprechen. Also gerade so Dinge wie persönliche Kommunikation mit kritischen Situationen, kommunikativ umgehen, was junge Leute, die stärker digital kommunizieren, im Real Life nicht so häufig ertragen müssen. Die sich vielleicht auch aufgrund weniger Engagement in Vereinen, wo sie auch solche Führungsrollen früher schon mehr geübt haben, einfach auf dem Kasten hatten. Also wir konnten uns früher als Gesellschaft mehr darauf verlassen, dass ein paar von diesen Führungsskills einfach durch das normale Leben und Aufwachsen, es ist ja normal, dass jeder in irgendeinem Verein ist und dann mal so eine Rolle vielleicht annimmt und das dann mitbringt ins Unternehmen. Und da können wir uns mittlerweile weniger drauf verlassen.
Ich bring's mal ein bisschen auf den Punkt, würde ja fast zu der Spitzenthese führen, digital kritikfähig oder konfliktbereit vielleicht sogar, weil ich meine, da fliegen ja echt auf die Fetzen, erleben sie ja auch, und im Analogen eher auf Kuschelkurs, also eher auf Harmonieorientierung. Also zumindest bist du jetzt ehrlicherweise auch nicht der Erste, wo ich das höre, aber ich finde das eine super spannende Diskussion, inwieweit klaffen da auch Realitäten auseinander, dass also das, was wir im Digitalen erleben, wo ja mit Hate Speech und so weiter wirklich nicht mit feinem Besteck gearbeitet wird, das aber in der eins zu eins analogen Realität überhaupt nicht standhält. Also dass man da viel mehr auf Harmonie ist, auf Konsens aus ist.
Oder Konflikten einfach aus dem Weg geht.
Aus dem Weg geht, genau.
Unter Umständen auch durch das Ablehnen einer Führungsrolle, weil man weiß, da wäre man einer solchen Situation häufiger exponiert und fühlt sich noch nicht gewappnet dafür.
Ja, auch spannend, ja. Also das so. Also das heißt mit anderen Worten, ist es nicht so, dass generell die Verantwortungslust nicht bestünde, aber es geht eher in die Richtung, erklär es mir gut und bereite mich vor. Oder ich muss mich vorbereiten.
Ja, also hilf mir zu verstehen, also wenn der Arbeitgeber versteht, nachfragt, was sind die Fähigkeiten, die du noch brauchst, damit du dir den nächsten Schritt zutraust. Aber das sind aber eigentlich auch Leadership Basics. Im Gespräch sein, gucken, wie kann ich einen Menschen weiterentwickeln, fordern, nicht überfordern, fördern, Talente erkennen. Also da geht es nicht um was grundsätzlich Neues, aber es hat sich eben durch die gesellschaftlichen Verschiebungen die Relevanz noch gestärkt.
Inwieweit, du hast eben schon gesagt, das fand ich ganz interessant, das Thema Work-Life-Balance, das wollen wir jetzt auch nicht so irgendwie in so eine Ecke stellen, von wegen, dass jeder, der das apostrophiert, Leistung abholt ist, so kann man es ja sicherlich nicht übersehen, aber wenn man mal die Spannung aufmacht zwischen dem, was Gemeinsinn ausmacht, also wie viel bringe ich hier mit zur Party, um das Gemeinschaftliche zu unterstützen und wie stark bin ich eher unterwegs, das System für mich selbst zu optimieren? Also wo möchte ich auch mehr, vielleicht auch Autonomie? Wo bewegen sich da jüngere Generationen, jüngere Alterskohorten?
Ich habe die Sorge, dass wir es dem Zufall überlassen, immer mehr dem Zufall überlassen, ob junge Menschen sich für ein Wir einsetzen und einbringen. Ich habe erst letztens auf LinkedIn gepostet, dieses, was Eltern immer häufiger berichten, wenn du als Kind losgehst und fragst, hey Freunde, können wir zusammen spielen? Sorry, keine Zeit, bin am Zocken. Oder man traut sich gar nicht mehr bei den Freunden zu klingeln, weil sie ja wahrscheinlich was anderes, weil sie sich selbst beschäftigen. Und dann kommt es zu so schönen Statements, ich bin froh, dass ich in einer Klasse bin, wo es noch ein paar andere gibt, die nicht nur am Handy abhängen. Das hat mit der Frage, die du gestellt hast, zu tun, weil junge Menschen sehr stark in ihre Bubbles abdriften und wir es nicht einfordern, dass sie sich mit anderen Menschen und dem gemeinschaftlichen Wir auseinandersetzen. Ich habe es gerade schon gesagt, Vereine haben weniger Zulauf. Wenn es dann geht, ob man sich weiter engagiert, wird es schwieriger, da den Nachwuchs für die Vereine zu finden. Und ich bin auch Verfechter davon, dass wir nicht den Wehrdienst, sondern den Gemeinschaftsdienst haben, der für alle gilt, dass wir junge Menschen wieder ranführen an, was ist denn das wir eigentlich stärken wollen? Und also da haben wir als Gesellschaft ein echtes Defizit. Wir definieren es nicht. Zusammenhalt in einer Kommune ist dem Zufall überlassen. Das sollte doch eigentlich nicht sein. Wir erwarten von Menschen, die neu in unser Land kommen, dass sie sich integrieren, aber wir bieten gar keine so richtige Integrationsgruppe mehr. Gottesdienst, Fußballverein funktioniert für einige noch, für die Jungs. Aber ansonsten, was sind denn so die... Also natürlich wir haben ganz tolle Vereine und die machen super Arbeit, aber es wird weniger gelebte Kultur. Du gehst in die Schule und natürlich geht man auch in einen Verein. Und wenn es dir keinen Spaß macht, nee, musst du nicht machen. Sorry.
Idealerweise würde das ja aus der Gesellschaft herauskommen, nur offensichtlich ist das eben nicht mehr so. Diese Strukturen erodieren ein Stück weit, also müssen wir das Thema neu diskutieren. Und wir leben es ja jetzt auch wirklich in der Arbeitswelt, inwieweit da diese Polarität zwischen Gemeinsinn und Autonomie total clasht. Ja, das zeigt sich dann zum Beispiel an so Themen wie bin ich bereit, ins Büro zu gehen oder nicht, wobei ich da auch den Leuten nicht unterstellen will, dass das alles nur Optimierer sind, aber das sind ja so Platzhalterthemen, an denen man so ein Stück weit das sehen kann.
Passt wunderbar zu Good Work und zwar, es hat sich die Erwartungshaltung, wenn ich schon den Weg zur Arbeit gehe, was bietet mir das Arbeiten an meinem Arbeitsplatz an Mehrwert? Und wenn ich dieses Wir, also wenn ich es nicht mit einem Wir auflade, dann sagt man am Ende des Tages, also allein vor meinem Bildschirm sitzen, hätte ich zu Hause auch oder sogar besser können, hätte ich keine Ablenkung gehabt. schaffe ich dann auch ganz gezielt miteinander Gelegenheiten, dass dieses Wir im Team auch entsteht. Mhm. Ich habe viel zum Thema Zusammenhalt und Mitarbeiterbindung gearbeitet und gecoacht. Und wir brauchen mehr von diesen Gelegenheiten. Und mit Remote Work noch klarer definieren, an welchen Tagen kann ich erwarten, dass andere auch da sind und dass man dann nicht nur nebeneinander arbeitet, sondern auch miteinander was macht, was uns weiterbringt.
Ich strapaziere da ja gerne, auch wenn ich Vorträge zu dem Thema halte, das Bild der Silent Disco, dass ich sage, das ist eigentlich eine Silent Disco, was die Menschen da in den Unternehmen stattfinden. Jeder sitzt in seinem eigenen Musiktunnel und tanzt sein eigenes Lied nebeneinander her. Das hat mit Gemeinsinn wenig zu tun, müssen wir uns bestimmte Dinge nicht vornehmen. Was sind wirklich Motivationsfaktoren für junge Menschen? Ist es das Thema Sinnorientierung? Sind es die klassischen Karriere-Ingredienzen, die Menschen motivieren, junge Menschen motivieren, dann doch eben die Extrameile, die berühmte, zu gehen? Was sind Dinge, die sie motivieren?
Also, wenn wir auf Deutschland schauen und junge Menschen sagen, was hat Deutschland mir gegeben? Ich bin Deutschland nichts schuldig. Dann haben wir genau das Gegenteil geschafft. Gucken wir in unsere Statistik, dann steht im Motivationsranking für Leistung das Thema Geld ganz oben. Aber Geld, und das weiß jeder, der führt, ist kein toller Motivator, der für die Extrameile andauernd motivieren kann, sondern das erklärt sich eigentlich eher daraus, dass eben diese Verunsicherung, diese starke Unsicherheit, Geld ist Synonym für Sicherheit. Und damit ich gut arbeiten kann, brauche ich den Kopf frei, dass ich mich nicht um diese Art von Sicherheit kümmern muss. An zweiter Stelle steht immer der Spaß. Wenn Arbeit Spaß macht, dann muss ich mich nicht dafür motivieren, dann mache ich es eh gern. Und wenn Arbeit Spaß macht, dann bleibe ich auch gerne länger, wenn ich mich wertgeschätzt fühle. Und das sind Klassiker, die aber halt nicht aus der Mode kommen. Mhm. Es lohnt sich, mit Menschen gemeinsam zu gucken, wann macht die Arbeit keinen Spaß? Was sind so die Bremsen im Arbeitsalltag? Und wie können wir genau diese angehen? Und eine gute Führungskraft guckt nicht und sagt, also überlässt nicht dem Zufall, sondern schaut genau, gibt es im Moment etwas, was gerade diesen Spaß, diese Zufriedenheit im Team bremst? Und anstatt zu sagen, ich kümmere mich um all das, einen in der Gruppe gemeinsam sichtbar machen, was das ist, gemeinsam priorisieren und dann schauen, wie können wir genau dafür Top 1, Top 2 direkt auch mal Lösungen finden.
Jetzt bist du als Leadership Coach ja mutmaßlich auch relativ häufig direkt unmittelbar in der Arbeitswelt unterwegs. Wie scharf ist denn wirklich dieser Generationenkonflikt? Also ist der vielleicht medial überhöht oder würdest du sagen, doch, Jule, das ist schon was die Unternehmen auch aus deiner Perspektive umtreibt, was sie wirklich trennt vielleicht sogar und auch ein gewisses Spaltungspotenzial hat?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich mache ganz oft Vorträge für Branchen und frage dann vorab BranchenvertreterInnen, also aus unterschiedlichen Betrieben der Branche, wie bei Ihnen gerade die Lage ist. Haben wir einen Generationenkonflikt? Wie gut verstehen Sie die Bedürfnisse? Und ich sehe, dass es gibt nicht den Generationenkonflikt, aber es gibt Betriebe, in denen kann die Führungskraft, die Geschäftsführung mit diesen Unterschieden besser oder schlechter umgehen. Und ich habe tolle, und das ist gar nicht mal eine Frage des Alters, sondern der Einstellung, tolle GeschäftsführerInnen, bei denen Generationenkonflikt null Thema ist. Da arbeiten alt und jung und jung, alt und alt, super miteinander. Und es gibt andere, die sagen, also bei uns ist es echt schwierig. Also die wollen nicht richtig arbeiten und dann arbeite ich ein bisschen tiefer mit ihnen und merke warum, weil sie sich schwer tun damit, auf diese Menschen einzugehen, ihre Bedürfnisse zuzulassen, zu erkennen, weil ihnen auch die methodische Kompetenz fehlt, damit umzugehen. Eine Sache, die ich zum Beispiel gern mache, ist zum Thema mentale Gesundheit. Ich frage in einem Team, was tust du, damit es dir gut geht? Als Führungskraft habe ich einerseits sichtbar gemacht, dass es unterschiedliche Menschen gibt, die andere Wege gefunden haben, damit es ihnen mental besser geht. Aber irgendwo kann man dann auch mal platzieren, also dass das oder jenes einen besonders umtreibt, und dann kann aus dem Team heraus auch da eine Lösung, eine gegenseitige Unterstützung kommen. Es muss nicht immer die Führungskraft sein, die alles löst, aber die Führungskraft kann den Rahmen geben. Und wer hier Probleme hat, wir machen auch solche Angebote, aber tut gut daran, sich Unterstützung zu suchen, weil Konflikt zwischen Generationen ist keine Notwendigkeit, kann man mit den richtigen Führungsmethoden gut verhindern.
Und gleichzeitig sehen wir, ich erlebe es ja auch oft, wie hartnäckig sich diese Narrative halten, weil das ist ja oft so, ich mache eine Erfahrung, eine negative, und wir wissen alle, negative Informationen haben irgendwie die unangenehme Eigenschaft, sich viel stärker im Gedächtnis zu verhaften als vielleicht eine andere gegensätzliche Erfahrung. Und das heißt also, wie räumt ihr in Anführungszeichen dann damit auf? Also was konkret macht ihr? Was hilft wirklich in der Umsetzung? Sind es die berühmten Workshops? Sind es eher das Integrieren in der Arbeit? Ist es Coaching? Was kann man konkret tun?
Also wir haben, also du hast einige der wichtigen Sachen schon genannt. Ein Workshop ist super, allerdings viel mehr als 30, 35 Leute würde ich jetzt in einem generationengemischten Workshop auch nicht nehmen, damit auch wirklich so ein Miteinander, ein verbindungsstärkendes Miteinander entsteht. Aber es kann ja auch kombiniert sein mit einer Befragung, Generationenbefragung, als deren Ergebnis rauskommt, wie die Generationen unterschiedlich ticken, was denen wichtiger ist an Werten. Und das Ergebnis aus unseren Generationen vergleichenden Studien, die wir 23 und 25 schon gemacht haben, ist eigentlich, dass ganz vieles zwischen diesen Altersgruppen ganz ähnlich ist. Wir haben dieselben Werte, dieselben Tugenden. Vorsicht aber, die Tugenden Zuverlässigkeit kreuzen gleichermaßen viele Ältere und Jüngere an, aber sie mögen vielleicht was Unterschiedliches darunter verstehen. Das heißt, Vorsicht, Statistik, Gemeinsamkeit heißt noch nicht notwendigerweise, dass es auch exakt dasselbe meint. Die Priorität Work-Life-Balance, und also ganz oben steht ja übrigens für gute Arbeit, good work, die gute Arbeitsatmosphäre. Eine gute Arbeitsatmosphäre ist das Top-Kriterium, ob man sich bei Arbeit wohlfühlt. Und das ist generationenübergreifend identisch.
Good work steht ja, wie gesagt, nicht nur für gute Zusammenarbeit im Sinne von Wohlfühlen, sondern auch im Sinne von gute Ergebnisse. Also Wertschöpfung darf am Ende schon oder am Anfang vor allen Dingen auch bei rumkommen. Das heißt, was ich so als roten Faden aus unserem Gespräch jetzt mitnehme, ist das wirklich differenzierte Hinschauen, das wechselseitige Abgleichen. Was verstehen wir vielleicht auch drunter? Was verstehen wir unter Leistung? Was verstehen wir unter Führungsaufgaben? Also das braucht es ja offensichtlich deutlich mehr, das miteinander abzugleichen und nicht vorauszusetzen, dass so wie ich drauf schaue, es die Perspektive des anderen ist.
Also für mich geht es am Ende um Beteiligung. Also was wir liefern können, ist Trends, gucken, was sind große Themen, Methoden, wie kann ich mit bestimmten Situationen besser umgehen. Aber am Ende geht es darum, dass man selber mit der Gruppe, die man gerne zu einem bestimmten Ziel führen möchte, herausfindet, wie schaffen wir es, diese Reise besser zu gehen. Und wenn jemand häufig krank ist oder häufig unpünktlich ist, nicht du, sondern gemeinsam gucken, wie wichtig ist dir das? Was verstehst du darunter? Hinterfragen, warum hat sich das als dein Normalbild festgesetzt, um dann damit auch diese Reise, nicht ganz einfach, aber diese Reise
überhaupt nicht halten zu können. Genau. Was war so in den letzten Forschungen, die ihr gemacht habt, vielleicht auch mal ein Ergebnis, was dich überrascht hat, was du vielleicht so nicht erwartet hattest?
Wir haben schon viele Ergebnisse gehabt. Dieses Auswandern hat mich schon sehr überrascht. Und natürlich muss man das mit einer, also auch ein bisschen gemäßigt sehen. Nicht jeder junge Mensch, der sagt, er hat Pläne ins Ausland zu gehen.
Wird auch gehen. Das ist wie Wechselbereitschaft im Job. Da wissen wir ja auch, das ist erstmal eine Aussage. Aber es ist ein Hinweis vielleicht.
Ja, wir haben in der Vergangenheit, aber es ist, das hat mich überrascht, weil junge Menschen haben in der Vergangenheit mit Fridays for Future, sie waren wahnsinnig wirkungsvoll in der politischen Beteiligung. Dann sind einige konsequenterweise den nächsten Schritt gegangen. Wir haben 2019 eins der jüngsten Parlamente gehabt. Ganz viele von FDP, von den Grünen sind da ins Parlament gekommen und haben für ihre Ideale weiter in diesem politischen Prozess gearbeitet. Viele waren enttäuscht davon, nicht so viel bewirken zu können, wie sie es wollten. Erinnert mich ein bisschen an meine Zeit bei den Vereinten Nationen. Mhm. Dann die Klimakleber waren auch nicht so erfolgreich, müssen sich jetzt vorm Gericht rechtfertigen, dass sie für ihre Ideale sich eingesetzt haben. Und dann ist so, wenn ich meine Perspektiven und den Gestaltungsspielraum nicht sehe, dann gehe ich ins Ausland. Also so diese stille Rebellion, dieser wenn ihr es uns nicht erlaubt, uns hier so einzubringen, dass für uns das Land die Perspektiven passen, dann suchen wir uns unsere Perspektiven woanders. Und so gesehen, einerseits überraschend, andererseits aber auch alarmierend, weil wir machen das ja seit vielen Jahren, erklären wir eigentlich der Politik, worauf sie mehr achten müssten, und junge Menschen fühlen sich Jahr für Jahr nicht beachtet, nicht beteiligt. Und am Ende hat sich das, was sie sich wünschen, nicht verändert. Und da müssen wir mehr ran. Aber jeder Arbeitgeber kann das im Kleinen, im Unternehmen tun und damit Zuversicht geben.
Vielleicht noch eine kritische, und dann machen wir auch noch einen positiven Ausgalopp sozusagen. Eine kritische Nachfrage zu dem Thema Bubbles, das hast du ja auch schon mal angesprochen, das sehen wir ja auch wieder gesamtgesellschaftlich, dass wir uns in unseren Meinungsechokammern irgendwo ein Stück weit konsolidieren, dass sich Bubbles herausbilden. Frage jetzt auch wieder mit dem Blick auf jüngere Generationen, ist da eher die Tendenz, dass diese Bubbles härter sich abgrenzen, also dass die quasi klarer wahrnehmbarer werden, wer gehört wozu? Oder ist es vielleicht, und das fände ich tatsächlich noch ein Stück weit alarmierender, dass man andere Bubbles überhaupt nicht mehr wahrnimmt? Also dass man gar nicht mehr miteinander streitet, sondern schlichtweg sich komplett ignoriert?
Das ist das eine. Also zunächst mal nehmen ja viele junge Menschen gar nicht mehr wahr, dass sie in der Bubble sind, weil der Algorithmus steuert, von wem du Sachen wahrnimmst, mit wem du dich vernetzt. Natürlich kannst du, wenn es diesen analog-digitalen Bezug gibt, kannst du selber sehr klar steuern. Aber wenn das dann mal in der rein digitalen Bubble ist, dann wird sehr vieles für dich gesteuert, vorgefiltert. Und man sagt ja dann häufig, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt ständig diese Sachen hier ausgespielt bekomme, aber das macht natürlich was mit einem. Kommt man aus diesen Bubbles noch raus? Das ist, was wir vorhin bei dieser Diskussion um das Wir hatten. Also wir tun wenig als Gesellschaft, um junge Menschen, aber nicht nur die Jungen, die anderen auch, ganz bewusst mal wieder an den Tisch zusammenzubringen. Ich habe fast schon ein schöner, nicht der Schluss, aber was Positives. Ich war mal im Zug, ja? Bahnfahrt,
Zug steht. Bahnfahren bildet.
Bahnfahren bildet, ja, aber Zugausfälle, dann ganz viele. Und am Ende, wir hatten 2 Stunden Verspätung und standen die weiteste Strecke auf dieser Fahrt. Und ich dachte mir, also wenn ich jetzt eh stehen muss, dann kann ich auch mit den anderen quasi was spielen. Ich habe so einen Spielbogen gemacht, Stadtland Jugendchecker, so ein Generationen Miteinanderspiel. Hatte da ein paar Bögen dabei, habe mir 3 Leute in meinem Umfeld gesucht, habe gefragt, hey, habt ihr Lust mitzumachen? Am Ende ist ein Drittel von diesem Zugwaggon am Spielen gewesen. Es haben sich Freundschaften rausgebildet. Die Leute sind zum Teil, obwohl sie saßen, aufgestanden, um mitzuspielen. Und es sind zum Teil Freundschaften immer noch, ich sehe es über LinkedIn manchmal, die da fortwirken. Und es ist eigentlich nicht so schwierig, miteinander zu gestalten, aber wir, also als würden wir es blockieren, das mache ich ja selber auch. Normalerweise sitze ich da und arbeite im Zug einfach. Und dieses, wann lasse ich es zu, dass ich mich von diesem Miteinander vereinnahmen lasse, und die Leute sind strahlend rausgegangen. Danke, Simon, das war die schönste Zugfahrt meines Lebens. Und ich so, wir haben doch nur miteinander gespielt. Und es ist nicht so schwer, ein Wir zu schaffen, wenn wir ganz bewusst Gelegenheiten provozieren und nutzen. Also es ist generationenübergreifend, miteinander macht happy. Mhm.
Ja, das war tatsächlich ein schönes Schlusswort. Von daher spare ich mir meine letzte Frage auf. Die wäre nämlich in die Richtung gegangen, was forschst du als nächstes? Das schaue ich mir nämlich an und dann gucken wir, wann wir das nächste Mal wieder miteinander sprechen. Was hältst du davon, lieber Simon?
Ich freue mich drauf.
Also ein sehr schönes Gespräch. Danke, dass du hier mit dem ein oder anderen Missverständnis, Mythos aufgeräumt hast und uns ganz klar ein Plädoyer ausgesprochen hast für die differenzierte Generationenbetrachtung. Ich glaube, das war unbedingt mal geboten. Vielen Dank, lieber Simon.
Auch dir, Jule.
Das Gleiche sagen, aber nicht dasselbe meinen. Ich glaube, das haben wir auch an anderer Stelle schon sehr oft beobachtet und fand das sehr interessant hier nochmal, dass Missverständnisse zwischen den Generationen überhaupt erst dadurch entstehen, dass vielleicht nicht unterschiedliche Worte verwendet werden, aber ganz andere Dinge damit assoziiert und darunter verstanden werden. Und diese Ansprüche, die möglicherweise ins Feld geräumt werden, sich ja auch immer irgendwo erklären lassen. Also von daher weniger Dissens, weniger konfliktär miteinander umgehen, sondern vor allen Dingen in den gemeinsamen Dialog treten. Das ist das, wofür sich Simon Schnetzer stark macht mit seiner Forschung, aber auch mit seinen Leadership-Coachings. Und ich glaube, das war überhaupt mal an der Zeit, da aufzuräumen. Denn mich nervt diese wirklich sehr polarisierende Diskussion ganz arg. Denn das bringt uns wirklich überhaupt nicht voran. Und vielmehr eine Gewogenheit, eine Differenziertheit, da auch in die echte Evidenz reinzugehen. Und ich denke, wir werden dazu noch das ein oder andere hören, gerade was auch das Thema soziale Medien betrifft. Da darf ich schon mal ein kleines Blitzlicht vorauswerfen. Mit ein ganz klein bisschen Glück haben wir einer der absoluten Top-Experten zu einem hochspannenden Thema im Kontext sozialer Medien hier bald zu Gast bei Good Work. Ihr seht schon, ich gebe Vollgas für euch, für das Format, für Good Work, denn das ist auch, ähnlich wie bei Simon, nicht einfach nur ein Podcast, sondern das ist ein Herzensthema für mich, in den Unternehmen, in euren Köpfen, überall ein Stückchen differenzierte Arbeitskultur zu servieren. Jede Woche, ihr wisst, was ihr zu tun habt, schaltet ein, erzählt es euren Freunden, euren Kollegen, wem auch immer und hinterlasst gerne ein paar Sternchen und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.